Ja, dann guten Morgen alle miteinander. Und heute werden wir etwas mehr von den Details der Syntax behandeln und dann den zentralen Datentyp der funktionalen Programmierung, die bis. Aber zuerst mal ein bisschen mehr zu der Syntax. Das hatte ich letztes Mal hauptsächlich beispielhaft eingeführt. Jetzt wollen wir ein bisschen präzisieren. Und was wir gesehen hatten, waren jede Menge von Funktionsdefinitionen und die Idee ist immer, Funktionen werden durch eine Reihe von Gleichungen definiert, ein oder mehr. Und das sollte jetzt eigentlich vorwärts springen, tut es aber nicht. Jetzt geht's. Okay. Und im einfachsten Fall ist es nur eine einzige Gleichung, die Sie hinschreiben. Die kann aber bedingt sein. Das heißt, im Endeffekt sieht die dann so aus, Sie haben einen Funktionskopf, f von x1 von, bis xn und dann kommen eben die verschiedenen Fälle und die Fälle werden durch Tests unterschieden. Das heißt, Sie sagen, falls der Test 1 wahr ist, dann soll das Ergebnis dieses Funktionsaufrufs e1 sein, falls der Test 2 wahr ist, e2 und so weiter und die werden wie immer in diesen Funktionsdefinitionen sequenziell von oben nach unten durchprobiert. Und der erste Test, der eben wahr ist, dessen rechte Seite von der Funktionsgleichung wird zurückgegeben. Und die Tests sind boolsche Ausdrücke und die rechten Seiten der Funktionsdefinitionen sind beliebige Ausdrücke. Und wir hatten letztes Mal den Test otherwise benutzt. Das ist nichts Spezielles, das ist kein Schlüsselwort oder sowas. Das ist einfach eine Abkürzung für true. Warum macht es Sinn, otherwise mit true zu identifizieren? Nun, Sie gehen die Fälle sequenziell durch und in dem Moment, wo Sie true finden, da muss es natürlich dann die entsprechende rechte Seite sein. Das heißt, das ist einfach ein kleiner syntaktischer Trick, damit Leuten, die aus irgendwelchen anderen Programmiersprachen kommen, leichter fällt, otherwise, das klingt irgendwie vertraut, true, aber ist eigentlich das, was es im Endeffekt nur ist. Wichtige Konvention für Haskell-Programmierer, Funktionen und Parameternamen beginnen immer mit kleinen Buchstaben. Das ist zur Unterscheidung von zwei anderen Kategorien. Die eine Kategorie erwähne ich hier schon mal in Klammern. Typnamen müssen immer mit Großbuchstaben beginnen. Und es gibt noch eine zweite spezielle Kategorie, auf die kommen wir aber erst später. Was sind Ausdrücke? Ausdrücke sind werden aus ein paar Basiskonstruktionen zusammengebaut und Ausdrücke können erstmal Konstanten, das heißt Literale sein, sowas wie 0 oder der String XYZ. Bezeichner wie true oder auch x können auch Teile von Ausdrücken sein. Sie sehen hier schon, x ist wahrscheinlich ein Parametername oder ein Funktionsname. True hingegen beginnt nicht mit einem kleinen Buchstaben. Das heißt, true ist keine benutzerdefinierte Funktion, sondern hat einen speziellen Status. True ist eben in dem Fall eine Konstante vom Typ bool, eine der beiden Konstanten. Und im Endeffekt sind das Datentypkonstruktoren, aber was genau das sind, das werden wir dann noch später kennenlernen. Und dann natürlich, wie baut man kompliziertere Ausdrücke auf, indem man eine Funktion auf eine Reihe von Argumenten anwendet. Das nennt sich Funktionsapplikation oder auch Funktionsanwendung. Und f ist eben der Name der Funktion. Und e1 bis en sind selbst wieder Ausdrücke. Das heißt, damit können Sie dann jetzt beliebig geschachtelte Funktionsaufrufe bauen, die auf der und beginnen tun Sie eben mit Literalen oder Bezeichnern. Sie können die Sachen natürlich auch noch klammern. Und dann gibt es noch jede Menge zusätzlichen syntaktischen Zucker, wie if, then, else, infix-Operatoren, where-Klauseln. Und die werden wir mit der Zeit noch einführen. Aber das Basiskonstrukt ist immer, man startet mit ein paar Literalen und Zeichen und baut die mit Funktionsapplikationen zu komplizierteren Ausdrücken zusammen. Was war dieses where, was ich gerade erwähnt habe? Where dient dazu, um bei Funktionsdefinitionen lokal noch irgendwelche Dinge zu definieren. Das sind also Sachen, die Sie nur lokal für eine Funktionsdefinition brauchen, die Sie global nicht benötigen. Und deswegen ist einfach, Sie wollen die jetzt nicht global machen, die Definition, sondern nur lokal für den Bezeichner, für die lokal in der Definition. Und hier ist ein Beispiel. Die Beispiele, die jetzt kommen, die sind ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das würden Sie, obwohl, na so an Haaren herbeigezogen, ist es eigentlich gar nicht mal. Nee, das ist eigentlich das sogar ganz vernünftig. Aber wenn Sie x hoch 4 berechnen wollen, dann ist eine Möglichkeit zu berechnen als x2 mal x2. Was ist x2? Wobei x2 eben gerade x mal x ist. Und indem Sie das so schreiben, haben Sie eben erreicht, Sie können natürlich auch schreiben x mal x mal x mal x, aber dann werden Sie die innere Multiplikation x mal x zweimal ausführen. Und so haben Sie eben eine Definition, x2 ist gleich x mal x, rausgezogen und haben dann gesagt, Pau 4 von x ist x2 mal x2, haben also so eine Art Abkürzung eingeführt und haben dadurch auch erreicht, dass diese Abkürzung natürlich nur einmal ausgewertet wird. Sie hätten es auch etwas anders machen können. Also x2 war jetzt einfach nur ein einfacher Wert. Sie können auch lokal eine Funktion definieren, dass Sie eben sagen, was ist Pau 4? Das ist eben Pau 4 von x ist Square von Square von x. Und was ist Square von x? Square von x ist eben x mal x. Und das Entscheidende ist eben in beiden Fällen, dass die Definition von x2 oder von Square von x rein lokal zur Definition von Pau 4 ist und außerhalb nicht bekannt ist und außerhalb typischerweise auch niemanden interessiert. Hier ist noch eine gemischte Version, wo Sie mehrere Dinge definieren in dem Where-Block. Da haben Sie jetzt die achte Potenz und die haben Sie jetzt etwas umständlich als Square von x2 definiert. Und das ist eben x2 ist einfach der Wert, x mal x und Square von y war y mal y. Ich habe jetzt hier die Variable bei Square, die Argumentvariable y genannt. Hätte ich die auch x nennen können, hätte ich auch schreiben können, Square von x ist gleich x mal x. Was meinen Sie? Genau, hier ist die, der meint jemand, das könnte ein Problem sein, weil das x haben wir ja bereits da. Potenziell ist es ein Problem, aber es ist nicht wirklich ein Problem. Wie in allen Programmiersprachen, die ich jedenfalls kenne, sind die Programmiersprachen blockstrukturiert. Und wenn Sie ausländische Zeichen haben, können Sie den Ding nochmal einführen. Und der Punkt ist, dass Sie hier, wenn Sie Square von x schreiben, dass Sie dann einen lokalen eine neue x einführen. Das heißt, das wäre durchaus möglich gewesen, hier aufzuschreiben, Square von x ist gleich x mal x. Und dann wäre eben das x hier auf der rechten Seite, hätte sich automatisch das hier bezogen. Aber das ist a priori nicht klar. Also das ist was, was man wissen muss. Und ich gehe später nochmal auf die genauen Bindungsregeln ein. Es ist jedenfalls so, wenn Sie Dinge verschachteln, dann ist immer, wenn Sie innen nochmal ein neues x einführen, dann ist es eben wirklich neu und Sie kriegen keine Namenskollision. Allerdings, wenn Sie natürlich hier geschrieben hätten, Square von y ist gleich x mal x, dann wäre natürlich das x da oben gemeint gewesen. Hier noch eine etwas künstliche Definition, um zu zeigen, dass dieses where sich auf eine ganze eventuell bedingte Gleichung bezieht hier. Das heißt, Sie haben hier myabs ist eine Funktion, da definieren Sie den Absolutwert und wenn x größer 0 ist, dann sagen Sie, soll y rauskommen und sonst soll minus y rauskommen, wobei y gleich x ist. Das ist natürlich völlig künstlich. Sie hätten genauso gut gleich hier x hinschreiben können. Ich wollte nur zeigen, dass diese Definition hier sich dann über beide bedingte Gleichungen erstreckt. Das sind lokale Definitionen in einer Funktionsdefinition. Es ist manchmal auch ganz sinnvoll, lokale Definitionen mitten in einem Ausdruck zu machen. Also der muss nicht unbedingt mit einer Funktionsdefinition zu tun haben, sondern einfach ganz lokal, Sie haben einen größeren Ausdruck und in der Mitte wollen Sie sagen, ach hier will ich einen Teilausdruck abkürzen. Und das dazu dient das let. Und die Syntax ist wie folgt. Let x gleich g1 in e2. Was soll das heißen? X wird an, oder der Wert von E1 wird an X gebunden und E2 wird dann ausgewertet, wobei X dann den Wert von E1 hat. Das heißt, es ist eine lokale Definition, in dem Ausdruck E2 wird das X immer als Abkürzung für E1 interpretiert. Beispielsweise sei X 2 plus 3 in dem Ausdruck X Quadrat plus 2X. Was sollte da der Wert sein? Genau. X kriegt den Wert 5 und dann werden Sie mit dem Wert 5 hier den Ausdruck auskriegen 25 und den Ausdruck kriegen 10 und kriegen insgesamt 35. Das ist einfach ein weiterer Abkürzungsmechanismus in der Sprache. Und was haben wir jetzt? Nichts mehr. Das ist jetzt natürlich weniger lustig. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt nicht öfters. Gut. Also, Let-Ausdrücke. Und im Endeffekt können Sie ungefähr Folgendes sich vorstellen. Dieser Let-Ausdruck ist das gleiche wie das hier. Allerdings, das können Sie gar nicht in der Mitte von irgendeinem Ausdruck schreiben. Das hier können Sie nur ans Ende von einer Funktionsdefinition schreiben. Und das Let können Sie überall hinschreiben. Das sind also zwei sehr hilfreiche Abkürzungsmechanismen in der Sprache. Damit Sie nicht alle Dinge auf der obersten Ebene definieren müssen, können Sie natürlich auch machen, dann sieht Ihre oberste Ebene unmöglich aus, da haben Sie dann 500 Hilfsfunktionen, sondern man sollte die Dinge immer lokal dort definieren, wo sie gebraucht werden. Jetzt ganz wichtig, die Syntax von Haskell ist layout-sensitiv. Das heißt, Sie müssen ein gewisses Layout beachten, damit der Compiler Ihre Programme akzeptiert. Und so sollte eine Liste von Definitionen immer aussehen. Das heißt, nicht so und nicht so. Die sollten eben alle in der gleichen Spalte starten. Das ist die Idee. Die erste Definition bestimmt einfach, in welcher Spalte die ganzen Definitionen starten müssen, wenn Sie eine Reihe von denen haben. Das heißt also insbesondere natürlich auf der Top-Ebene werden Sie immer in Spalte 1 starten und dann müsste eben alle Definitionen in Spalte 1 starten. Genau, wenn Sie also eine Folge von Definitionen haben und das ein Haskell-Modul oder Haskell-Programm ist eben gerade so eine Folge von Definitionen, dann müssen die alle in derselben Spalte starten. Und zweite Regel, wenn Sie sowas haben, ein Ausdruck kann ja oft mal überfließen. Denn Sie können nicht alles auf eine Zeile und sollten auch nicht alles auf eine Zeile schreiben, damit wir ja nicht so ewig lange Zeilen kriegen. Dann müssen Sie den Ausdruck etwas strukturieren und über die Zeile umbrechen. Und dann können Ausdrücke unter Umständen so aussehen. Und das ist auch richtig so. Sie haben den Ausdruck eingerückt, nachdem Sie den umgebrochen haben. Wohingegen, wenn Sie das schreiben würden, wäre das ganz schlecht. Dann würde der Compiler nämlich denken, hier fehlt Ihnen noch was, aber B, hier ist plötzlich eine neue Definition, denn die Definitionen starten ja alle in derselben Spalte. Das heißt, um zu vermeiden, dass es eben als Beginn einer neuen Definition gewertet wird, müssen Sie alles, was noch zu dem Ausdruck aus der vorherigen Zeile gehört, ein bisschen einrücken. Und natürlich erst recht nicht so. Das heißt, hier ist die Regel, eine Definition endet mit dem ersten Stück Text, der in der Spalte oder links von der Spalte steht, wo die Definition begonnen hat. Und das war eben hier der Fall. Hier haben wir plötzlich ein Stück Text gehabt bis 20, das war in der gleichen Spalte, wo die Definition begonnen hat. Also war die Regel, würde sagen, das hier ist der Beginn einer neuen Definition. Ganz wichtig, sonst liefert der Compiler Ihnen komische Fehlermeldungen. Dazu Fragen? Dann auch was Wichtiges über Syntax, und zwar Präfix- und Infix-Funktionen. Die Standardfunktionsapplikation ist einfach, dass man sagt Funktionsname und dann kommt die Liste der Argumente, f von a, b. Man kann jede Funktion, die eigentlich als Präfixfunktion definiert ist, kann man auch infix schreiben, wenn sie binär ist. Und zwar, indem man einfach Backquotes davor und dahinter schreibt. Also, ich kann zum Beispiel den Ausdruck 5 mod 3 schreiben mit diesen Backquotes um das mod herum. Und das ist nichts anderes als eine praktische Abkürzung für mod von 5 und 3. Das ist also die Konversion in die eine Richtung, wenn Sie eine Funktion ganz normal definiert haben. Die Funktion hat zwei Argumente, Sie wollen sie plötzlich infix benutzen, dann können Sie das mit diesen Backquotes machen. Umgedreht, wenn Sie einen Infix-Operator haben, wie zum Beispiel das Plus, können Sie den jetzt auch Präfix verwenden? Ja, das geht auch. Und zwar kann man jeden Infix-Operator in eine ganz normale Präfixfunktion umwandeln, indem ich einfach Klammern drumherum schreibe. Das heißt, wenn ich schreibe in Klammern plus angewandt auf 1, 2, dann ist es nichts anderes als 1 plus 2. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum wollte man jemals sowas schreiben wollen? Das ist doch viel lesbarer, das andere. Das ist richtig, in dem Moment, wo Sie einen Ausdruck mit allen seinen Argumenten haben, dann ist es sinnvoller, die Infix-Notation zu schreiben. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, Operatoren, die eigentlich infix sind, wenn man nur den Operator durch die Gegend reichen will. Und dann kann man ihn einfach so schreiben, dass es dann plötzlich eine Funktion, eine ganz normale. Und jetzt kann ich die Plusfunktion an irgendeine andere Funktion weitergeben als Argument und habe plötzlich einen Namen. Wenn ich die Plusfunktion nicht als in Klammern schreibe, sondern eben sowas schreiben würde wie, also f ist eine Funktion, die erwartet das Argument selbst für eine Funktion. Wenn ich schreibe f von plus, dann wird das einfach syntaktisch nicht stimmen. Dann wird das so aussehen, dass das erste Argument von plus wäre das f. Wohingegen, wenn Sie sowas schreiben, dann ist es okay, dann ist das jetzt eine Additionsfunktion und die geben Sie der Funktion f als Argument mit. Das ist also der Sinn von dieser Konvention, dass Sie eine Infix-Funktionsoperator, dass Sie den mit Klammern zu einer ganz normalen Funktion machen können. Kommentare sind auch erlaubt, und zwar in der einfachen Form mit Strich, Strich. Dann ist der Rest des Textes bis zum Zeilenende ein Kommentar. Also beispielsweise, Sie definieren die Identitätsfunktion und sagen dann nochmal dazu, dass es die Identitätsfunktion ist. Meistens will man aber längere Kommentare schreiben und dann sollte man einen Kommentarblock verwenden und das sind die Klammern, die den Kommentarblock auf und zu machen, ist eben geschweifte Klammer minus und minus geschweifte Klammer und das ist ein typischer Kommentar hier. Und die Tutoren sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Kommentare mit in Ihre Programme schreiben. Das war so Basissyntax. Und jetzt wollen wir uns noch weiteren Datentypen zuwenden und wir beginnen mit den Zeichen und Zeichenketten. Characters Ja, also erstmal, wie sehen Literale aus? So wie auch in vielen anderen Programmiersprachen. Sie schreiben einfach Hochkommata, einfache Hochkommata, Hochkomma A, Hochkomma Dollar, Hochkomma Backslash N. Das sind alles, wie Sie es aus anderen Programmiersprachen kennen, sind die Standardkonventionen, um Character hinzuschreiben. Es gibt jede Menge vordefinierte Funktionen auf Characters und die kann man sich angucken in einem Modul data.char, das Teil der Haskell-Bibliothek ist. Und wenn ich da draufklicke, dann bin ich im Internet und dann kriegen Sie wirklich hier die gesamte Bibliothek zu sehen und dann sehen Sie auch jede Menge Hilfsfunktionen, wie zum Beispiel die Funktion isLower, die nimmt einen Character und gibt einen Bool zurück und sagt einem, ob das eben ein Kleinbuchstabe ist oder was haben wir noch? Das sind lauter Klassifikationsfunktionen. Genau, toLower ist eine Funktion, die nimmt einen Character und wandelt es in einen neuen Character um, indem es eben den Character, den Großbuchstaben zu einem Kleinbuchstaben macht und so weiter. Ich will da gar nicht jetzt ganz durchgehen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass Sie auf der Folie eben einen direkten Link haben zu der Bibliothek und es sich durchaus lohnt, die Haskell-Bibliothek sich anzugucken, weil da viele hilfreiche Funktionen drin sind. Strings, genauso auch wie in anderen Sprachen, mit doppelten Hochkommata, also ein String ist ein String-Literal. Und das ist allerdings anders wie in vielen anderen Programmiersprachen. Strings sind nichts Besonderes, sondern Strings sind einfach Listen von Characters. Wir werden gleich noch Listen kennenlernen. Die Strings sind eine spezielle Instanz von Listen, das heißt eigentlich keine spezielle Instanz, sondern verhalten sich wie alle anderen Listen auch. Das heißt, sobald Sie Listenoperatoren haben, können Sie die auch immer auf Strings anwenden. Und ein ganz wichtiger Listenoperator ist plus, die Konkatenationsreiherlisten und die kann man natürlich insbesondere auch auf Strings anwenden. Das heißt, wenn Sie schreiben I am plus a string, dann kriegen Sie eben I am a string logs. Listen kommen gleich noch genauer. Das waren also Characters und Strings in ihrer fast üblichen Notation, aber mit dem ganz wichtigen Punkt eben, Strings are Lists of Characters und alle Listenfunktionen sind auch auf Strings anwendbar. Tupeltypen. Kriegte ich letztes Mal schon eine Frage, was macht man, welche Funktion hat man mehrere, wenn man Vater zurückgeben will, dann gibt sie am besten ein Tupel zurück. Das ist ein Beispiel hier, das ist ein Tupelwert, true, character A, string ABC, das ist also der Wert hier und das ist sein Typ. Und was ist der Typ hier? Der Typ sagt, nun, das Ganze ist ein Triple von einem boolschen Wert, einem Character und einem String. Das heißt, was Sie hier sehen, ist, dass hier bei der Typsprache dieselbe Syntax verwendet wird wie der Ausdruckssprache. Aber das sind zwei verschiedene Ebenen. Das hier ist die Ausdruckssprache, das hier ist die Typsprache. Und man hat für die Tupel nur versucht, dass die Typsprache so ähnlich aussieht wie die Ausdruckssprache. Also auch die runden Klammern verwendet und die einzelnen Typen durch Kommata trennt. Und wie sieht es im Allgemeinen aus, wenn Sie lauter Einzelausdrücke E1 bis EN haben und die haben Typen T1 bis TN, dann hat der Tupelausdruck hier, wenn Sie einfach runde Klammern drum schreiben und die einzelnen E's durch Kommata trennen, der hat dann diesen Typ hier. Und in der Mathematik würden Sie einfach schreiben T1 Kreuz, T2 bis Kreuz TN. Das heißt, das hier ist nichts Besonderes, sondern ist einfach eine schöne Syntax hierfür oder eine suggestive Syntax hierfür. Characters, Strings, Tupel. Jetzt, bevor wir zu den Listen kommen, noch ein paar Hinweise, wie Sie Ihre Programme etwas schöner schreiben können. Dinge, die Sie machen und nicht machen sollten. Eine Sache, die also manche von Ihnen bis zum Ende der Vorlesung immer noch nicht so ganz richtig hinkriegen werden, ist, wie man True und False vermeidet. Und zwar, warum man das vermeiden sollte, ist, weil es nämlich manchmal sich viel einfacher schreiben lässt. Wir werden sehr viele Programme dieser Art sehen, wo Ausdrücke vorkommen, die sagt B gleich True. Der boolsche Wert B wird mit True verglichen und das ist in Rot. Das heißt, das ist eigentlich, wenn jemand das schreibt, dann sehen wir, dass er noch nicht so ganz begriffen hat, was vor sich geht. Denn was man einfach nur schreiben sollte, ist B. Warum ist das das Gleiche? Also Sie können gerne B gleich True schreiben, es ist nur irgendwie etwas länger und etwas umständlicher. Genauso gut können Sie nämlich B schreiben. Wenn B ein guter Ausdruck ist, wann ist das hier True? Naja, der Ausdruck ist genau dann True, wenn eben B True ist. Das heißt, Sie brauchen dann nicht noch einen Vergleich mit True zu machen. Der Ausdruck an sich selbst ist schon True oder False. Und das ist ganz wichtig, wenn jemandem das nicht klar ist, dann sollte er jetzt fragen, warum die beiden Dinge das Gleiche ist, denn das zeigt, dass da irgendwo noch eine Verständnisschwierigkeit ist. Also es gibt 1 Million Minuspunkte für Programme, wo ich das drin sehe. Dasselbe übrigens für false. Zu schreiben B gleich false ist auch eine etwas umständliche Art, um was zu schreiben. Not B, genau. Sie können einfach not B schreiben. Und das sind die offensichtlichsten Dinge. Und es kann durchaus sein, dass man ein Programm anfängt zu schreiben und manche solche Ausdrücke reinkriegt, aber dann sollte man nochmal reflektieren und sagen, ach nee, das habe ich ja zu kompliziert geschrieben, das ist ja viel simpler. Hier ist eine etwas kompliziertere Version derselben Situation. Sie schreiben so eine Funktionsdefinition. Is big, Sie wollen also irgendwie Zahlen klassifizieren und Sie sagen eben, falls n größer als 9999 ist, dann soll da true rauskommen und sonst soll false rauskommen. Und das ist auch eine sehr umständliche Art, um das Folgende zu schreiben. Das isBig ist einfach eine Funktion, die nimmt n und gibt Ihnen zurück den Wert von n größer 9999. Denn wenn n größer als das hier ist, wenn also das hier true wird, dann wären Sie auch hier in den True-Zweig reingelaufen. Wenn aber das falsch ist, dann wären Sie hier auch in den False-Zweig reingelaufen. Das ist also hat genau denselben Wert, ist aber natürlich erheblich knapper und auch deswegen besser lesbar. Auch hier kann es sein, das passiert mir auch manchmal, dass ich manche Funktionsdefinitionen hinschreibe und dann erst im Nachhinein sehe, ach so, das habe ich eigentlich viel zu kompliziert gemacht. Aber es ist eben wichtig, dass einem klar ist, dass man es einfacher machen kann. Wie sieht es hiermit aus? Wie könnte man das machen? Abkürzen? Einfach nur B. Also auch wieder. Das ist eine sehr komplizierte Art, B zu schreiben. Und natürlich hier ist es das Duale. Da haben Sie gerade das B negiert. Das heißt, das sollten Sie auch einfach zu not B umschreiben. Wie sieht es hiermit aus? Kann man das kürzer schreiben? Genau, B oder B'. Warum ist es das Gleiche? Nun, machen wir einfach die Fallunterscheidung. Wenn B wahr ist, dann kommt hier wahr raus. Okay? Wenn B wahr ist, dann kommt beim Oder natürlich auch wahr raus. Wenn B falsch ist, dann kommt B' raus. Wenn B falsch ist, auch beim Oder, wenn Sie es mal durchgehen, da gibt es ja nur noch zwei Werte für B'. Falsch oder irgendwas ist immer das Irgendwas. Das heißt, das hier ist auch eine kompliziertere Version hierfür. Und so gibt es auch noch analoge Dinge mit dem AND oder so. Und es ist einfach, zeigt, dass man die Sache noch etwas besser durchdrungen hat, wenn man es eben einfach als solche boolschen Operatoren schreiben kann, statt irgendwelche komplizierten If-Then-Else-Ausdrücke. Das war ein Hinweis zur Stilistik. Natürlich, die Programme, die roten und die blauen, tun das Gleiche, aber die einen zeigen eben, dass sie ein bisschen klarer gesehen haben, was eigentlich vorgeht. Weiterer Hinweis zur Stilistik, und zwar was Tupel angeht. Wir haben jetzt Tupel eingeführt. Jetzt ist die Tendenz vielleicht, alle Funktionen getupelt zu schreiben. Das heißt, dass man immer die Funktionsdefinition schreibt f und dann kommt eine lange Liste, ein langes Tupel und dann kommt irgendein Ergebnis. Würde ich dagegen raten, sollten Sie vermeiden. Es ist meistens besser, das so zu schreiben. Und der Grund ist einer, der erst dann später kommt. Ich will ihn kurz anreißen. Und zwar mit der Version können Sie auch partielle Applikationen machen. Das heißt, diese Funktion F, der blauen, können Sie unter Umständen auch nur weniger als alle Argumente geben und es ist trotzdem legaler, wer Sie durch die Gegend reichen können. Dieses Ding hier braucht alle seine Argumente. Das heißt, das hier ist eine flexiblere Art, die gleiche Funktion zu schreiben. Ein zweiter Grund ist, dass es passieren kann, wenn Sie das so schreiben, dass der Compiler dann mehr Tupel tatsächlich als Werte auf dem Heap allokiert, wohingegen hier er das nicht machen wird. Aber das kommt hängt vom Compiler ab. Tupel als Resultate sind völlig unproblematisch. Also die Funktion hier ist wunderbar, da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Tupel als Argumente sind meistens eher überflüssig und sollten vermieden werden. Das ist jetzt kein Killer-Argument oder so, aber einfach als Hinweis, die Standard-Haskell-Funktionsdefinitionen sehen so aus und Tupel sollte man nur benutzen, wenn man einen guten Grund dafür hat. Ja, das waren jetzt so eine Sammlung von erstmal von noch Basistypen und dann von einer Sammlung von stilistischen Hinweisen. Und jetzt kommen wir zu eigentlich dem zentralen Thema in der funktionalen Programmierung, Listen. Denn das ist wirklich der wichtigste Datentyp, den wir haben. Und wir werden uns also ausgiebig mit Programmen über Listen beschäftigen. Wie sehen Listen aus? Links haben wir die Liste, 1, 2, 3, minus 42. Listen werden also in eckige Klammern eingeschlossen und durch die Elemente der Liste werden durch Kommata getrennt. Wie sieht der Typ aus? Auch hier wird wieder dieser Syntax-Trick verwendet, dass man den Typ so ähnlich aussehen lässt wie die Elemente des Typs. Das heißt, die Elemente des Typs hier sind Listen und der Typ selbst sieht eben auch aus wie der Basistyp, über den die Listen geformt werden, in eckigen Klammern. Das heißt, Sie können das lesen, das ist eine Integer-Liste. Die Liste mit dem Element false ist auch eine Liste, und zwar eine Liste über boolsche Werte. Das hier, die Liste mit den Elementen C, H, A, R, ist auch eine Liste, und zwar eine Liste von Characters. Und wir wissen bereits, eine Liste von Characters ist nichts anderes als ein String. Das heißt, Sie können das hier, das ist identisch hiermit, und das hier ist identisch hiermit. Das sind beides, String ist nur eine Abkürzung für Liste von Characters, und dieses mit dem doppelten Kommata ist nur eine Abkürzung hierfür. Ja, genau, weil eben der Typ String gleich Character ist. Hier sehen Sie ein bisschen Syntax. Sie können jederzeit Typabkürzungen einführen, indem Sie einfach einen neuen Typ, einen neuen Namen einführen, ist gleich einem existierenden Typ. Das ist nur eine zur Lesbarkeit der Sache. Was ist der Typ dieses Ausdrucks? Es ist offensichtlich eine Liste mit zwei Elementen. Und was ist der Typ der beiden Elemente? Genau. Bool, freien Bool. Das heißt, Sie können in Listen auch Funktionen reinstecken. Das ist völlig legal. Funktionen sind ganz normale Typen und können natürlich auch in Listen auftauchen. Was passiert, wenn Sie gar nichts schreiben in die Liste, einfach nur Klammer auf, Klammer zu? Dann ist es die leere Liste. Und zwar, die leere Liste kann einen beliebigen Typ haben, also Liste von irgendeinem Basistyp T. Das ist jetzt hier, das wird sich dann erst daraus, wenn Sie die Liste irgendwo benutzen, in irgendeinem Kontext, dann wird deren Typ vielleicht spezifischer. Aber wenn Sie einfach nur die leere Liste hinschreiben, dann sagt Ihnen der Compiler, ja, das ist eine leere Liste von irgendeinem Typ. Was ist der Typ dieser Liste? Es ist offensichtlich eine Liste. Es beginnt ja mit einer eckigen Klammer und hört mit einer eckigen Klammer auf. Aber was ist der Typ der Elemente? Genau, Liste von Bools, geschrieben eben zweimal eckige Klammern. Und das ist eben was anderes als der Typ hier oben. Das ist eben die einfach verschachtelte Liste, wo Sie auf der obersten Ebene Boolsche Werte haben. Hier ist es eine doppelte verschachtelte Liste, da ist jedes Element wieder eine Liste. Und Sie sehen auch hier, die Syntax der Typen ist wieder sehr analog zu der Syntax der Werte. Wie sieht es im Allgemeinen aus mit Listen, wenn Sie Elemente E1 bis EN haben, die alle den gleichen Typ T haben, dann dürfen Sie die in eine Liste reintun. Dann können Sie eben eckige Klammern drum schreiben, E1 bis EN mit Kommata getrennt, und dann hat das den Typ in eckigen Klammern T, also Listen über T. Und das ist eben ganz wichtig, dass die Elemente einer Liste alle den gleichen Typ haben müssen. Wir werden später Möglichkeiten kennenlernen, wie man, wenn man verschiedenste Typen hat, die alle in einen gemeinsamen Typ reinwerfen kann. Aber im Moment ist es einfach so, Sie haben da die Restriktion. Ich werde jetzt oft solche Regeln mit dem if-then, werde ich auch so grafisch schreiben. Wenn also E1 den Typ T hat, EN den Typ T hat, dann hat auch dieser Ausdruck diesen Typ. Das ist einfach nur eine grafische Interpretation für eine Implikation, die sagt, wenn all die Dinge über dem horizontalen Strich gelten, dann gilt auch das, was unter dem horizontalen Strich steht. Und das ist die Standardnotation, die Sie auch in der Literatur sehr viel finden werden, wo über Typsysteme geredet wird. Ja, was ist der Typ dieses Ausdrucks? Das ist kein valider Ausdruck, der ist nicht typkorrekt. Genau, weil Sie eben versucht haben, in eine Liste sowohl einen Boolschen Wert als auch einen Charakter reinzustecken, und in Listen dürfen nur Elemente des gleichen Typs reingesteckt werden. Ja, das ist also das, was man sich merken muss. Machen wir ein paar weitere Beispiele, einfach um Listen und Tupeltypen ein bisschen stärker noch zu verankern bei Ihnen. Was ist der Typ dieses Paars? Es ist klar, dass es ein Paartyp sein muss. Und was sind die Komponententypen?
Ein Bool, ein Char.
Genau. Wie sieht es denn hier aus? Das ist ein bisschen komplizierter. Was ist der äußerste Typkonstruktor von den Typen?
Es gibt eine Liste von Char.
Genau, das ist Liste, und jedes Listenelement ist. Ist so ein Tupeltyp, das heißt genau das da. Das ist ein bisschen was anderes hier. Hier haben wir jetzt, also hier hatten wir eine Liste. Und die Liste hatte alle Elemente der Liste hatten den gleichen Typ, das waren beides alle mit der Tupel von Pools und Charakter. Hier haben wir jetzt ein Tupel, ein Paar, und was sind die beiden Komponententypen des Tupels? Genau. Und da sehen Sie so ein bisschen eben die Unterschiede, dass die Tupeltypen können völlig verschiedene Komponenten nehmen, die Listentypen, die müssen alle Elemente gleich sein, aber es kann natürlich in einer Liste dann auch wieder so etwas Heterogenes wie ein Paar von Bools und Characters drinstehen. Das ist noch ganz nützlich, das ist nur so ein bisschen syntaktischer Zucker. Ich werde den Term syntaktischer Zucker oft benutzen, das heißt nichts anderes als etwas, was man drüber gestreut hat über die Basissyntax, damit sie einem etwas besser schmeckt. Und das hier ist ein ganz beliebter syntaktischer Zucker, dass man List-Ranges, also einen Wertebereich für Elemente abgibt, dass man eben sagt, die Liste 1 bis 3, und das ist nur eine Abkürzung für die Liste 1, 2, 3. Das funktioniert nicht nur auf Zahlen, das funktioniert auch auf anderen Dingen. Das ist noch ganz wichtig, was passiert, wenn man die Richtung umdreht. 3 bis 1, dann kriegen Sie die leere Liste. Das heißt, es wird wirklich eine Ordnung vorausgesetzt, und es wird immer nur aufwärts in der Ordnung gegangen. Und wenn Sie die untere Schranke, wenn die kleiner als die obere Schranke ist, wenn die untere Schranke größer als die obere Schranke ist, dann kriegen Sie immer die leere Liste raus. Und es geht eben nicht nur auf Integers, es geht auch auf anderen Typen. Hier sind es die Characters und da können Sie auch Ranges angeben und kriegen dann eben eine Liste von den Buchstaben in diesem Bereich. Und das geht im Prinzip auf allen Typen, die einer gewissen Klasse zugehören. Was aber Typklassen sind, das werde ich erst später einführen, aber das ist so ein Beispiel dieses Typklassenmechanismus, dass eben gewisse Syntaxen oder gewisse Operatoren nicht nur auf einzelne Typen funktionieren, sondern auf einer Klasse von Typen, die alle eine gewisse Gemeinsamkeit haben. In dem Fall sind es eben geordnete, in dem Fall gibt es diskret geordnete Typen, wo sie eben immer von jedem Element auch einen Nachfolger wieder haben. Konkatenierung. Ganz wichtig, braucht man nicht nur für Strings, sondern allgemein für Listen. Und hier ist ein Beispiel. Konkatenierung funktioniert nur auf Listen gleichen Typs. Achso, ja, Frage.
Bei den
Was war das? Jetzt. Das muss ich gewesen sein aus irgendwelchen Gründen. So, hier. Ich vermute, das ist der erste Code, aber das dürfen Sie mal ausprobieren, ich weiß es selbst nicht genau. Also es kann passieren, dass Sie dann da irgendwelche komischen Zeichen noch dazwischen kriegen, wenn Sie als kleine Arbeitsprozess oder sowas machen. Bitte fragen Sie ruhig. Es kann sein, dass ich Ihre Fragen nicht beantworten kann, aber es lockert die Sache auch etwas auf, wenn von Ihnen Fragen kommen. Ja. Das glaube ich nicht. Nein. Da bin ich nicht sicher, dass das nicht funktionieren würde. Konkatenation. Beispiel hatten wir gesehen. Zwei Listen, wenn Sie zwei Listen konkatenieren, müssen Sie natürlich die Listenelemente den gleichen Typ haben. Warum? Weil ja die Ausgabeliste dann die beiden zusammenfassen muss. Das heißt, hier ist die Konkatenation von 1, 2 und 3, gibt eben gerade 1, 2, 3. Das geht eben nicht, weil dann müssten Sie als Resultat eine Liste kriegen, die heterogen wäre mit verschiedenen Typen und die sind in Haskell nicht erlaubt. Dann ein extrem wichtiges Mittel, um Listenfunktionen und Listenausdrücke zu definieren, und das ist die sogenannte Listenkomprehension. Das ist also eine sehr kompakte Notation, um kompliziertere Listenkonstruktionen hinzuschreiben und sie zwar so hinzuschreiben, dass sie der Mengenkomprehension entsprechen in der Mathematik. Das heißt, Mengenkomprehension, das ist Dinge wie die Menge aller x-Quadrat, sodass x aus irgendeiner Menge ist. Also im Allgemeinen ist Mengenkomprehension immer von der Form die Menge aller Ausdrücke, sodass irgendwas gilt für die Variablen in den Ausdrücken. Und das lässt sich eben auch auf die Programmierung übertragen, zumindest in abgespeckter Form. Und ja, das geht im Endeffekt auf Phil Wadler zurück und wird jetzt auch inzwischen in diversen anderen Programmiersprachen benutzt, aber es kommt eben ursprünglich aus Haskell. Und Listenkomprehension ist jetzt das Analogon von der Mengenkomprehension und Sie beschreiben eben eine Liste, indem Sie sagen, wie sehen die einzelnen Elemente der Liste aus? Das sind alles x-Quadrate und dann sagen Sie noch, ja, wo kommt denn das x her? Aha, das x, das kommt hier aus dieser Liste 1 bis 5. Das ist also die Liste aller x-Quadrat, wobei x Element der Liste 1 bis 5 ist. Und wie sehen diese Listenkomprehensionen im Allgemeinen aus? Die sind aus zwei Elementen zusammengesetzt. Einmal diese Generatoren, wie wir sie hier gesehen haben, und dann später noch Prädikate, die das wieder einschränken. Und da wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, wie das aussieht. Also die Länge aller Liste aller x-Quadrat, sodass x zwischen 1 und 5 liegt. Das gibt natürlich die Liste 1, 4, 9, 16, 25. Das heißt, Sie haben jeweils die Elemente 1 bis 5 eingesetzt in diesen Ausdruck x-Quadrat und kriegen dann in derselben Reihenfolge wie hier, die Reihenfolge 1 bis 5 wird natürlich eingehalten, kriegen Sie dann das Ergebnis 1 bis 25. Analog was ist das Ergebnis hier? Da nehmen wir also die Liste aller Characters, to lower, wobei c über den String Hello World läuft. Das heißt, C, da Strings nichts anderes sind als Listen von Characters, wird jetzt dieses C über diese einzelnen Strings drüber laufen, dann werden über die einzelnen Character drüber laufen, dann wird die Funktion toLower angewandt und Sie kriegen wieder eine Ergebnisliste zurück. Wie sähe die ungefähr aus, die Ergebnisliste in dem Fall? Ja.
Hello World kleingeschrieben.
Das heißt, ziemlich sicher wird das H und das W kleingeschrieben werden. Man weiß nicht so genau, was mit dem Komma und dem Space passiert, solange man nicht in das ToLower reingeguckt hat. Das kann ich aber sagen, das ToLower macht nur was auf Großbuchstaben, alles andere wird einfach beibehalten. Das heißt, das ist genau das, was rauskommt. Und wenn Sie es eben als Liste lesen wollen, dann ist das hier eben wieder eine lange Liste mit den einzelnen Characters drin. Und ja.
Gibt es das ToLower nicht direkt auf dem String? Da muss man zum String-Operation Memory zunächst.
Kann ich nicht sagen, dass ToLower auf String geht. Ich vermute, es gibt es nicht, aber es könnte durchaus sein, dass es auf String schon dann definiert, vordefiniert ist. Aber das weiß ich nicht.
Aber hier ist jedenfalls, wenn Sie es definieren wollten, so müssten Sie es definieren. Also, das heißt, wenn jetzt jemand ToLower auf die Frage, weil jetzt ToLower auf vordefiniert aus Bild, meine Kommission ist nein, aber wenn man es definieren würde,
ToLower von String File String, dann würde ich eben definieren ToLower von irgendeinem String. Der String ist meistens CS, und es ist eben C, und ausdrücklich sind Character Sequences. Das ist dann eben die Menge aller C, aller. Ja, und an der Stelle kriegen wir natürlich ein Namensproblem. Das heißt, wir müssen jetzt dieses ToLower irgendwie anders nennen. Da nennen wir es mal ToLower S, um es für die Strings zu haben. Dann wäre das ToLower von C, wobei C über den Eingabestring CS läuft. Das wäre also die Definition auf Strings. Und es gibt Methoden, um Funktionen zu überladen über diese Typenklassen. Ich vermute aber eben, standardmäßig ist das für die Strings nicht gemacht worden.
Hier haben wir einen etwas komplizierteren Ausdruck, den wir als Ergebnis in der Liste zurückkriegen. Immer ein Paar von einer Zahl und einem boolschen Wert und die Zahl läuft zwischen 1 und 3. Was sollten wir da zurückkriegen?
Und können Sie die gerade mal nennen, die drei Tupel?
1 false, 2 true, 3 false.
Ich glaube, die schon false sind gerade. Achso, even steht da, Entschuldigung, ich habe odd gelesen, stand even da. Ja, ja.
Sie haben völlig recht. Genau. Also odd ist natürlich, even. Even ist eine vordefinierte Funktion, die auf Zahlen in einfach sagt, ob die Zahl gerade ist. Was ist da das Ergebnis? Wieder eine Liste. Drei Elemente. Welche drei Elemente?
Schnell.
3, 7, 11. Genau, Sie haben einfach die Elemente zusammen addiert. Fragen zu dieser ganz einfachen Form der Listenkomprehension? Gut, sehr schön. Im Allgemeinen sieht die so aus, dass Sie immer diese Generatoren, die Sie hier sehen, hier oder hier, sind von der Form Pattern, dann rechter, Pfeil nach links, List Expression. Das heißt, Sie können es lesen, Pattern, Element, List Expression. Was ein Pattern ist, Das werden wir noch später genau klären. Wir haben zwei Beispiele jetzt schon von Patterns gesehen, also einzelne Variablen, hier das C, da das X, aber wir können eben auch so Dinge haben wie Paare und dann läuft eben dieses Paar über die Liste von Paaren und X und Y kriegen jeweils den Wert der Elemente der Paare, also hier im ersten ist aber das X den Wert 1, Y den Wert 2, dann kriegen Sie als Summe hier 1 plus 2 gleich 3 raus. Das heißt, da ist schon ein bisschen trickreicher. Es müssen nicht hier einfach nur Variablen sein, sondern Sie können da gleich schon angeben, welche Form die Dinge haben sollen, die Sie in der Liste vorfinden wollen. Jetzt gibt es auch Tests. Wir können das Ganze noch, hier ist meine Ortfunktion. Wir können das Ganze noch mit Tests anreichern. Das heißt, hier ist es jetzt die Menge aller x² oder x mal x, sodass x über die Liste 1 bis 5 läuft. Und wir wollen aber nur die ungeraden x haben. Das heißt, wir wollen eben nur die Elemente 1, 3 und 5 haben und kriegen dann natürlich auch nur 1 Quadrat, 3 Quadrat und 5 Quadrat. Das heißt, wenn ich hier eine längere Folge habe in meiner Listenoperation, die nicht nur Generatoren umfasst, sondern auch Tests, dann schmeißt die Tests wieder irgendwelche Werte weg, die dann nicht in die Ergebnisliste mit aufgenommen werden. In dem Fall wird eben 2 und 4 werden rausgeworfen, weil die nicht ungerade sind. Und die Sachen werden einfach durch Kommata getrennt. Sie können eben so eine Mischung von Generatoren und solchen Tests haben. Und im einfachsten Fall, ja, das ist etwas komplizierter. Jetzt haben wir hier noch einen zweiten Test. Wir wollen, dass die Zahl ungerade ist und dass sie größer als 3 ist. Was bleibt da noch übrig? Rufen Sie es einfach rein. Genau, sehr schön. Das war richtig gut zu hören. Und das können Sie natürlich jetzt für die Fortsetzung hier noch weitere Tests reinschreiben. Hier haben wir jetzt eine weitere Standardfunktion benutzt, das ist Alpha. Da will ich jetzt, C läuft über alle Buchstaben aus dem Hello World, aber, und ich mache die zu kleinen Buchstaben, aber ich will aus irgendwelchen nicht weiter erklärbaren Gründen nur die alphabetischen Zeichen haben und dann sage ich eben ist Alpha C und dann bleibt am Ende nur das Hello World übrig und das Komma und Leerzeichen und Ausrufezeichen sind rausgeflogen, weil die eben nicht das Prädikat ist Alpha erfüllen. Und das ist Alpha ist wieder irgendwas, was der Charakterbibliothek definiert ist, was man natürlich dann angucken muss, um sicher zu sein, dass es das tut, was der Name suggeriert. Ja, und diese boolschen Ausdrücke, die nenne ich in dem Fall einfach Tests. Und das sind dann eben Filter, die aus der Liste der möglichen Elemente bestimmte nur rausfiltern, nur bestimmte durchlassen. Hier ein schönes Beispiel, wie man die Primzahlen ganz einfach definieren kann mit der Listenkomprehension. Ich definiere erstmal eine Funktion Factors, die mir die Menge aller Faktoren einer Zahl liefert. Das heißt, Factors von n ist die Liste aller m, sodass m, naja, Faktoren einer Zahl können natürlich nur im Bereich zwischen 1 und der Zahl selbst auftreten. Das heißt, ich nehme hier eben m ist in der Liste 1 bis n und ich verlange, dass die Zahl n, die ich faktorisieren will, dass das n, dass die modulo m gleich 0 ist. Und dann kriege ich zum Beispiel die Faktoren von 15 sind 1, 3, 5 und 15. Fragen? Dann kann ich Primzahl definieren, indem ich sage, wann ist ein Int eine Primzahl? Nun, wenn die Faktoren von n gerade die Liste 1 bis n ist, also die Zahl keine anderen Faktoren hat als nur die 1 und die n. Ich habe hier übrigens die den Parametertyp int gewählt und nicht den Typ integer. Das liegt einfach daran, dass diese sehr naive Definition hier, die macht, also die funktioniert nur in endlicher Zeit für ints, für integers, also für beliebig große Zahlen, wird das sowieso nicht sehr erfolgreich sein, wenn Sie die Liste aller Faktoren so aufzählen wollen. Das heißt, hier weiß ich sozusagen, das Ganze macht nur Sinn für ints, deswegen habe ich mich jetzt auf ints eingeschränkt, aber ich hätte es genauso gut natürlich auch für integer definieren können. Und dann sagt eben Brian von 15 false, weil diese Liste hier ist nicht dieselbe Liste wie 1,15. Und dann kann ich mit derselben Methodik auch die Liste aller Primzahlen bis zu einer gewissen Zahl hinschreiben. Das ist eben dann primes von n, nimmt ein int und gibt eine Liste von ints. Und das sind eben alle p, sodass p aus der Liste 1 bis m stammt, aber p noch eine Primzahl sein muss. Das ist also eine extrem simple Methode, um Primzahlen zu oder Primzahllisten zu erzeugen. Das eignet sich natürlich nicht, wenn Sie besonders große Zahlen besonders effizient faktorisieren wollen. Das ist nur für kleine Zahlen, haben Sie es mit minimalem Aufwand hingeschrieben und nicht nur minimalem Aufwand, sondern ist auch das ist was, wo Sie wirklich sehr schnell sich überzeugen können, ja, das ist genau das, was ich will, da ist kein Fehler drin. Und dann können Sie natürlich auch die Primzahlen, die ersten, die Primzahlen bis 100 ausrechnen lassen. Die passen jetzt nicht mehr auf die Folie drauf. Wie sehen jetzt Listenkomprehensionen im Allgemeinen aus? Wir haben jetzt lauter Beispiele gesehen. Im Allgemeinen sehen Sie aus, dass Sie sagen, die Liste aller Ausdrücke, sodass ja E1 bis EN gilt. Was heißt das, dass eben diese Teile in dieser Listenkomprehension, das können Generatoren oder Tests sein. Sie können also hier eine beliebig lange Sequenz von Generatoren und Tests hinschreiben. Und die Frage ist, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich geschachtelte Generatoren habe? Bis jetzt haben wir immer nur einen Generator gesehen und das war eigentlich relativ klar, was da passiert. Und jetzt werden wir uns geschachtelte angucken müssen. Und das ist ein erstes Beispiel. Die Paare IJ, die Liste der Paare IJ, wobei I über die Liste 1, 2 und J über die Liste 7, 9 läuft. Und a priori ist jetzt erstmal nicht klar, in welcher Reihenfolge die Elemente rauskommen werden. Es ist klar, welche Elemente rauskommen werden, ist natürlich klar, aber in welcher Reihenfolge. Und da ist die Konvention, das ist immer von links nach rechts, das heißt, wir fangen erstmal hier mit dem I an. Das I läuft über 1 bis 2 und erst dann für jedes dieser I-Werte lassen wir J über 7 bis 9 laufen. Das heißt, ich kriege als erstes die Liste 1, 7, 1, 8, 1, 9, weil das I das erste Element annimmt und dann läuft das J. Dann nimmt das I das zweite Element an, die 2, und dann läuft das J wieder. Das ist also die Reihenfolge genau, wie Sie es textuell hinschreiben. Der erste Generator ist der wichtigere, das heißt aber, der läuft langsamer und der innere läuft jedes Mal für jeden Element, für jeden Wert des äußeren Generators nochmal. Und Sie können das auch hinschreiben, wie das aussieht. Das heißt, die Bedeutung dieser obersten Zeile hier ist dasselbe wie die Bedeutung der blauen Zeile. Sie haben eben einmal für I die 1 eingesetzt und dann ist ein Rest Ausdruck stehen geblieben. Das heißt, wir haben praktisch dieses I läuft über 1 bis 2 eliminiert und haben daraus zwei Listenkomprehensionen gemacht, in denen das J noch stehen bleibt. Und so sollte man auch die Listenkomprehension verstehen, dass sie die vom Anfang her langsam und sicher abarbeiten und immer noch neue Listenkomprehensionen erzeugen, die dann irgendwann in richtige Listen ausarten. Das heißt, diese Liste hier unten kann man sich wirklich vorstellen als aus zwei Teillisten zusammengesetzt. Die eine Teilliste mit dem Wert i gleich 1, die zweite Teilliste mit dem Wert i gleich 2. Und das Ganze ist völlig analog, wie es in der imperativen Programmiersprache mit Vorschleifen ist. Also das ist hier jetzt keine konkrete Programmiersprache, sondern hier wieder mit for all. Und wenn ich jetzt sage, für alle i in der Liste 1, 2 und darin geschachtelt für alle J in der Liste 7, 9, dann kriegen Sie genau die gleiche Reihenfolge, dass eben erstmal das J den Wert 2, 1 annimmt, dann I nimmt den Wert 1, dann läuft J, dann nimmt I den Wert 2 und dann läuft J nochmal. Und ein entscheidender Unterschied ist allerdings, in der imperativen Programmiersprache tun die Dinge irgendwas, Und da kommt kein Wert raus. Der Wert ist nicht interessant. Interessant ist das, was die dabei verändert haben. Wohingegen wir sind in einer funktionalen Programmiersprache, da ist gerade umgedreht, die tun nichts, sondern die Dinge haben einfach einen Wert und der Wert kommt zurück und mit dem arbeitet man dann weiter. Ja. Dann wird es auch wieder, wenn Sie also hier, sagen wir mal, hier zwischen dem I und dem J noch eine Bedingung stellen, ja? Das geht nicht. Sie können hier keine Bedingung reinschreiben, die von J abhängt. Weil das noch an der Stelle noch nicht bekannt ist. Das ist also so, als ob Sie hier in der Programmiersprache jetzt einen Test von J machen wollten. Das ist eine gute Frage. Also das ist wirklich, das ist so eine Art auch, geschachtelte Bindungsbereiche, dass Sie eben hier haben Sie das I, das können Sie im Rest verwenden, aber das J können Sie erst verwenden, indem Sie das J an der Stelle, wo Sie das J eingeführt haben, das heißt, hier könnten Sie den Test dahinter machen, der irgendwas über das J noch fordert. Hier ist jetzt so ein Beispiel, wo auch gerade diese geschachtelten Namensbereiche klar werden, oder ein bisschen klarer werden. Hier ist ein abhängiger Generator, der zweite Generator ist abhängig vom ersten, weil sie nämlich im zweiten Generator die Liste J, das J läuft über eine Liste, deren untere Grenze von dem I abhängt. Und das läuft im Prinzip genauso wie unser vorheriges Beispiel. Das heißt, Sie haben jetzt auch hier läuft das J, das I läuft über diese drei Werte, das heißt, Sie setzen eben jetzt dieses I für 1, 2, 3 in den Rest ein, dann bleibt die Restlistenkomprehension, J läuft über 1 bis 3, J läuft über 2 bis 3, J läuft über 3 bis 3. Das ist also das Ergebnis, dass Sie für I die drei möglichen Werte von I eingesetzt haben. Und die drei Teillisten werden dann zusammen konkateniert. Das heißt, Sie kriegen natürlich bei der ersten Teilliste gerade die Liste 1, 1, 1, 2, 1, 3, bei der zweiten Teilliste 2, 2, 2, 3 und bei der dritten Teilliste nur noch 3, 3, weil dann das J läuft nur noch von 3 bis 3. Ja? Ich glaube, es gibt eine Syntax, also es gibt eine Syntax für diese Bereiche, wo man, glaube ich, das Inkrement angeben kann. Ich finde die aber so wenig im Prinzip, dass ich sie hier nicht einführe. Ja, jetzt haben wir jede Menge Beispiele gesehen. Man kann sich natürlich fragen, kann man das auch abstrakt beschreiben, was da eigentlich passiert? Und ja, das kann man. Und das werden wir jetzt hier auf dieser Folie machen. Also was bedeutet Listenkomprehension wirklich? Und im Prinzip ist nämlich Listenkomprehension auch wieder so ein Beispiel für syntaktischen Zucker. Das heißt, in Wirklichkeit etwas tiefer im Compiler gibt es keine Listenkomprehension mehr, sondern das wird in was anderes übersetzt. Und hier skizziere ich etwa, wie das übersetzt wird. Das heißt, wenn ich das stimmt nicht ganz, ich skizziere nicht, die Übersetzung kommt erst später, ich skizziere eigentlich eher, wie sich die Auswertung verhält auf einer abstrakten Ebene. Wenn ich diese Listenkomprehension habe, die Liste der Ausdrücke E, wobei X über Elemente A1 bis AN läuft, dann ist das eben, kann man das so schreiben, dass ich jeweils den Ausdruck hier, diesen Ausdruck E nehme, in eine Liste packe, X kriegt den Wert A1, also ich kürze A1 durch X ab, werte diesen Listenausdruck aus und konkateniere die alle. Warum ist das richtige Ergebnis? Weil das sind alles Listen mit einem Element. Wenn ich die konkateniere, kriege ich natürlich gerade die Liste E1 bis EN, aber es ist schwer sonst, diese Liste hinzuschreiben. Ich könnte sowas hinschreiben, aber das ist keine Hessen-Syntax mehr. Ich könnte hinschreiben, diese Liste in der oberen Zeile ist dasselbe wie die Liste E, wobei ich in E den Ausdruck A1 für X eingesetzt habe. Das heißt, ich benutze so eine Metanotation, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter.
Und das ist das, was die Kunden auch vorstellen dürfen. Aber wenn Sie es rein hässlich erklären wollen, was das ist, dann haben Sie in dieser Notation nicht Sätze in einem Ausdruck E für eine Variable X einen Ausdruck A1 ein, sondern das ist genau das, was wir hier mit diesem Let-Ausdruck gemacht haben.
Und das ist also eine Art, die Auswertung dieser Listenkomprehension zu erklären, in diesem ganz simplen Fall hier, wo die Liste einfach eine Liste von Elementen ist. Zweiter Basisfall, das, was Sie da haben, ist kein Generator, sondern ein Test. Das heißt, die Liste der Ausdrücke E, so dass B gilt. Nun, da Sie keinen Generator haben, haben Sie jetzt für E entweder, kriegen Sie genau dieses Element E zurück oder Sie kriegen gar nichts zurück. Sprich, wenn B gilt, dann kriegen Sie die Liste mit E zurück. Wenn B nicht gilt, dann kriegen Sie da die leere Liste zurück. Und dann können die Sachen natürlich auch geschachtelt sein. Das heißt, ich kann hier einen Generator haben und dann gefolgt von einer weiteren Liste von Generatoren oder Tests. Und dann können Sie es so übersetzen wie hier oben, aber Sie haben jetzt nicht einfach wie hier oben nur den Ausdruck E, sondern Sie haben dann weiter die restlichen Ausdrücke nennen Sie mal ruhig Ausdrücke, die also Generatoren und Tests E. Das heißt, das hier, wenn Sie das umschreiben, diese Zeile in den komplizierten Ausdruck, dann haben Sie gerade die erste Listenkomprehension verloren, haben die Werte A1 bis AN eingesetzt in den Restausdruck mit Hilfe dieser Let-Notation und konkatenieren alle N Werte, also x gleich A1 bis x bis ARAN, konkatenieren Sie die Restlistenkomprehension. Und als letztes gibt es das Ganze auch nochmal für den Boolschen Ausdruck, aber das will ich jetzt gar nicht mehr im Detail definieren. Das heißt, wir haben damit jetzt eine vollständige Charakterisierung, wie die Auswertung von Listenkomprehensionen funktioniert, und zwar indem wir das rekursiv über die Länge dieser verschiedenen Generatoren und Tests gemacht haben. Wenn nur ein Generator da steht wie hier oder nur ein Test wie da, dann sind die oder die Zeile geben direkt das Ergebnis, und ansonsten, wenn man was Längeres hat, Generator gefolgt von mehr, dann wird das eben reduziert, indem man diesen Generator ausbuchstabiert und jeweils rein substituiert und dann lauter Restkomprehensionen bekommt, wo halt noch die restlichen Groß-Es drinstehen. Das hier dient dazu, wenn jemand unsicher ist, wie genau funktioniert das jetzt, dann können Sie es damit tatsächlich auswerten. Wenn Sie eine gute intuitive Vorstellung haben, dann brauchen Sie nicht sich immer darauf zu beziehen, aber das Entscheidende ist, diese Listenkomprehension ist nichts, was man nur so durch Händewedeln erklären kann, sondern das hier ist eine ganz präzise Definition, was da wirklich abläuft. Vielleicht erstmal Fragen hierzu, zu dieser Definition hier. Okay, dann gucken wir uns noch ein weiteres Beispiel an, und zwar concat. Das ist die Funktion, ja, was tut die eigentlich? Das darf jetzt jeder mal überlegen, was für sich selbst, was diese Funktion tut. Erstmal eine Minute angucken und dann können wir drüber reden. Okay, Beispiel erstmal. Sie haben es jetzt ganz abstrakt angeguckt, jetzt dürfen Sie mir anhand dieses Beispiels sagen, was sollte da wohl rauskommen?
Die Klammer
Das ist richtig, die Antwort. Wir gucken es uns jetzt mal im langsamen Durchgehen an. Das heißt, ich mache erstmal hier diesen äußeren, Generator. Xis soll in dem Fall über diese Liste hier laufen. Das heißt, das ist das hier. Und ich benutze noch gar keinen Generator. Ich habe einfach nur die Definition aufgefaltet. Das heißt, konkret davon ist gleich dem hier. Jetzt kann ich die Definition benutzen auf der vorherigen Folie. Und ich bin jetzt hier ein bisschen schneller gewesen. Ich habe also nicht diese Let-Ausdrücke eingeführt. Im Prinzip sind wir jetzt hier auf der vorherigen Folie in dem Fall hier. Wir haben einen Ausdruck E, hier haben wir einen ersten Generator und hier haben wir noch mehr Generatoren. Und was ich jetzt mache ist, ich habe jetzt diese lange Konkatenation hier aufgeschrieben, aber ich habe die Let-Ausdrücke nicht hingeschrieben, sondern ich habe gleich diese Substitution ausgeführt, die ich hier nur informell hingeschrieben hatte, indem ich Listenelemente einsetze für die Listenvariante, für die Laufvariable. Das heißt, hier habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal für Xis 1, 2 einsetzen in dem Rest hier. Das heißt, hier läuft jetzt X über 1, 2 und dann kann ich über Xis, kann ich Xis über 4, 5, 6 laufen lassen. Das heißt, hier X läuft über 4, 5, 6. Und das hier sollte jedem klar sein, was das ist. Das ist eben einfach wieder die Liste 1, 2. Und das zweite ist natürlich gerade die Liste 4, 5, 6. Und die haben wir zusammen konkateniert und kriegen die Liste, wie schon vorher gesagt wurde, 1, 2, 4, 5, 6. Das ist also eine sehr kompakte Form, um zu schreiben, um eine Funktion zu definieren, die aus, ja, die eigentlich was macht. Die nimmt eine Liste von Listen und gibt wieder eine Liste zurück. Das heißt, welchen Typ hat die genau? Und jetzt ist die Frage, wie haben wir uns das eigentlich überlegt? Kann man das auch systematisch ein bisschen aus der Definition rauskitzeln oder ist das sozusagen eine göttliche Intuition, die da plötzlich kam? Und das möchte ich jetzt an der Tafel vorführen, wie man das auch tatsächlich aus der Definition systematisch ableiten kann. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach nochmal die Definition hin. Die Liste der X, wobei X läuft über XSS. Entschuldigung, XS läuft über XSS und X läuft dann über XS. Und jetzt kann man sich überlegen, also a priori weiß ich gar nichts von dem Typ. Den habe ich nämlich nicht dran geschrieben. Und deswegen sollte man Typen auch immer dran schreiben, damit der Leser nicht jetzt denselben Aufwand betreiben muss, wie wir den jetzt betreiben, um rauszufinden, was der Typ ist. Und nehmen wir aber mal an, der Programmierer hat den Typ nicht dazu geschrieben, dann kann man sich den trotzdem überlegen. Und zwar sieht man ja sofort, das ist eine Listenkomprehension, also muss das eine Liste sein und das eine Liste sein. Das heißt, das hier muss schon vom Typ Liste über irgendein B sein und das muss vom Typ Liste über irgendein A sein. So viel ist klar. Damit wissen wir aber auch, was der Typ hier ist jeweils. Was ist der Typ hier? Von B, also nicht von B, von hier von XS. Also erstmal, wenn ich das nur in Isolation betrachte.
So B.
B, genau. Ich habe es jetzt sozusagen, ich will so als lokale Schlussfolgerung. Und dasselbe ist natürlich, hier muss diese Liste von A sein. Aber wenn man jetzt sozusagen das, die lokalen Betrachtungen zusammensetze, dann sehe ich, hier hat X jetzt den Typ B und hier hat es den Typ Liste über A. Es muss natürlich den gleichen Typ haben an beiden Stellen. Das heißt, daraus wissen wir jetzt, dass B das gleiche sein muss wie Liste über A. Und damit wissen wir jetzt auch, was der Typ von Concat ist. Denn das hier ist der Argumenttyp von Concat. Das ist also Liste über B, aber B ist ja gerade Liste über A. Das heißt, wir wissen, der Argumenttyp von Concat ist eben Liste von Liste von A's. Und dann muss ich mir nur überlegen, was ist das Resultat? Nun, das Resultat ist natürlich diese Gesamtliste. Welche Elemente haben die? Das heißt, wir wissen, es kommt eine Liste raus. Und dann müssen wir nur überlegen, welchen Typ haben denn die Elemente in der Liste? Aber das sehe ich natürlich direkt am Typ von B, von X. Was ist der Typ von X? Den haben wir ja hier hingeschrieben, das ist A. Das heißt, so können Sie eigentlich völlig mechanisch den Typ von Variablen in einem größeren Ausdruck und den Typ des Gesamtausdrucks ermitteln, indem Sie erstmal so lokal vorgehen und aus den lokalen Gegebenheiten irgendwelche Schlüsse ziehen, aber dann eben noch hinzu noch benutzen müssen, die Tatsache, dass eben, wenn eine Variable mehrfach vorkommt, dann hat die überall den gleichen Typ. Und dann kann es eben sein, dass Sie zusätzlich noch solche Gleichheitsbeziehungen kriegen, dass ein Typ gleich dem anderen sein muss. Und das muss dann auch noch in Ihre Gesamttypbetrachtung einfließen. Das heißt, mit der Zeit wird man das relativ schnell sehen, aber am Anfang sollten Sie immer auch zur Übung mal sich Ausdrücke hinschreiben und dann überlegen, warum die Ausdrücke den Typ haben, den Sie haben. Und wir werden das hier auch in der Vorlesung ein paar Mal machen und das wird natürlich auch auf den Übungsblatt ankommen. Genau. Das ist das. Und ich glaube, das ist auch jetzt eine gute Stelle, um heute mal sehr frühzeitig aufzuhören. Das werden wir nicht immer machen. Augenblick.
Es gibt jetzt noch einen Gast
von der AIESEC, richtig? Und da würde ich Sie noch bitten, vielleicht noch einen Moment da zu bleiben.
Ist auch tot?
Bei mir, ja, der Ton ist angeschlossen, da brauchen Sie gar nichts zu machen.
Nee, ich meine, brauche ich für Mette, weil ich mich da auf
Video. Ach so, das weiß ich nicht. Das können Sie probieren, ob Sie das reinsteckt, wenn es reinsteckt, das ist dann da drin. Aber das weiß ich nicht genau.